Das Internet bietet uns unzählige Möglichkeiten, uns zu vernetzen, zu informieren und auszutauschen. Doch leider gibt es auch eine dunkle Seite. Hasskommentare, Cybermobbing und digitale Gewalt. Diese Phänomene können jede und jeden von uns treffen, mit schwerwiegenden Folgen. Ich bin Isabel Grünewald und in dieser Staffel von Bits und Böses zeige ich euch, was Hass im Netz bedeutet und welche Auswirkungen er auf die Betroffenen, aber auch auf uns als Gesellschaft hat. Wir werden sowohl über einige prominente Fälle sprechen, als auch über ganz persönliche Erfahrungen, die Opfer mit uns teilen. Es geht um die Arbeit von Forenadministratoren und die Verantwortung sozialer Netzwerke. Und natürlich wollen wir Tipps geben, wie jede und jeder von uns sich selbst schützen kann. Aber natürlich gilt bei diesem Thema eine Triggerwarnung. Es geht um Hass im Netz und ihr werdet Beispiele für Hassrede hören. Passt auf euch auf und wenn ihr Opfer von Hass seid, könnt ihr euch Unterstützung bei Beratungsstellen wie HateAid oder HateFree holen.
Bits und Böses.
Schreibt ein Alfredo, du dummes Stück grüne Scheiße, einfach die Fresse halten und begrabe dich für diese erbärmlichen Aussagen im Garten.
Dreckige Bordsteinschwalbe, ich werde dich töten, du. Ich weiß genau, wo du wohnst.
Ich bin dein schlimmster Feind. Wir sehen uns bald in Berlin.
Er hatte Fotos von mir, da war ich nackt. Und er hat gedroht, sie meiner Familie zu schicken. Und er schrieb sowas wie, du Schlampe, verdienst es nicht zu leben.
Der Täter läuft immer noch rum, die Strafverfolgungsbehörden haben nichts getan. Du hast dein Leben komplett umgestellt, umgezogen und sich da irgendwie selber wieder rausgekämmt.
Bits und Böses. Der Tech-Crime-Podcast von Heise Online.
Hast du ekeliges Wesen, hat sich wieder einer deiner Fachkräfte in die Luft gesprengt. Sind ihre Eltern eigentlich Geschwister oder haben sie nur die falschen Pillen genommen? Warum hat der Pfleger sie überhaupt noch so spät aus der Zelle gelassen? Da hätte ich gern Aufklärung.
Sie ist wohl eine der bekanntesten Stimmen gegen Hass im Netz. Die deutsche Politikerin Renate Künast von den Grünen hat schon mehrere Prozesse gegen Hasskommentare und Falschdarstellungen im Netz geführt. Ein aktuelles Beispiel ist ihre Klage gegen Facebook bzw. den Mutterkonzern Meta wegen eines Memes mit einem Falschzitat von ihr. Nämlich, Integration fängt damit an, dass sie als Deutscher mal Türkisch lernen. Das hat Künast nie gesagt. Trotzdem kursiert das Meme seit Jahren bei Facebook.
Mir macht es sicherlich auch als Politikerin Schaden, weil Menschen denken, dass ich sowas tatsächlich gesagt hätte. Was man ja spätestens merkt, wenn andere daran Hate Speech anhängen. Und das ist ja auch das Ziel dieser Aktivität, ein Zitat zu erfinden und damit Hass zu schüren und es immer wieder zu machen. Und deshalb geht dieses Falschzitat auch gerne immer wieder viral und bewegt sich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es anderen Menschen in ihrem Leben noch viel, viel stärker schaden wird. Es ist ja denkbar. Man hört das oft von Menschen, die sich wo auch immer engagieren, in der Kommunalpolitik, mit Geflüchteten arbeiten und die dem Druck dann nicht mehr standhalten. Es ist ja auch denkbar, dass bei falschen Zitaten bis hin zu Arbeitsplatzentscheidungen Menschen negative Auswirkungen erleben.
Künast hat Facebook zwar auf das Meme mit dem Falschzitat aufmerksam gemacht und auch belegt, dass sie das so nicht gesagt hat. Und Facebook hat daraufhin auch das gemeldete Meme gelöscht, aber eben nur diesen einen gemeldeten Post. Das Bild von ihr mit dem Falschzitat wurde natürlich sehr schnell verbreitet. Und so lebt es im Internet weiter.
Ich persönlich habe eigentlich genug davon, dass Facebook oder auch Herr Zuckerberg dann regelmäßig sagt, sorry, we didn't see our responsibility, um danach Krokodilstränen zu weinen und ein wenig zu verändern. Nein, man muss da systematisch rangehen. Ich möchte an der Stelle eine Grundsatzentscheidung hinbekommen. Warum? Weil es eine grundsätzliche Wirkung darauf hat, wie Menschen sich in dieser Gesellschaft überhaupt aktiv zeigen können. Ich möchte erreichen, dass es nicht so ist, dass all die, die betroffen sind, es quasi zur Lebensaufgabe machen müssen, ständig falsche Zitate zu suchen und die zu melden. Das ist dann nämlich eine energiefressende Lebensaufgabe. Und deshalb der Versuch, ein Grundsatzurteil zu erlangen.
Erst Mitte Februar 2025 ging der Prozess nach Jahren vor den Bundesgerichtshof in die letzte Instanz. Das Landgericht Frankfurt hatte 2022 entschieden, dass Meta nicht nur das jeweilige der Plattform gemeldete Meme löschen muss, sondern dass die Plattform auch verpflichtet ist, eigenständig nach Sinn und kerngleichen Posts des besagten Inhalts zu suchen und diese zu löschen. Meta hatte dagegen versucht darzulegen, dass dafür die technischen Voraussetzungen fehlten. Die Plattform sieht die Betroffenen in der Pflicht, die verleumderischen Inhalte selbst zu suchen und zu melden. Erst dann würde eine Löschung erfolgen. Das Gericht wies dies unter anderem mit dem Hinweis auf neue Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz und Bilderkennung zurück. Auch das Oberlandesgericht Frankfurt teilte diese Ansicht. Nun ist der Bundesgerichtshof am Zug. Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist häufig Ziel von Hasskommentaren und Drohungen im Internet. Zuletzt hatte sie nach der Bundestagswahl dieses Video zugeschickt bekommen.
Hi Luisa, ich bin dein schlimmster Feind. Wir sehen uns bald in Berlin. Und deine ganze scheiß Klimaagenda geht's bald vorbei.
Der Account, der mir dieses Video geschickt hat, gehört zu einem Mitglied vom AfD-Kreisverband in Bonn. Und ich mache dieses Video öffentlich, weil ich möchte, dass Menschen verstehen, wie ein Rechtsruck in der Praxis aussieht. Was es gerade heißt, wenn Hass normalisiert wird, wenn Diskriminierung salonfähig wird, wenn auf die Zivilgesellschaft eingeprügelt wird von vielen Seiten, während sie gerade der Demokratie den Rücken frei hält.
Auf öffentliche Veranstaltungen geht Luisa Neubauer inzwischen in der Regel mit Personenschutz, weil die Drohungen so überhand genommen haben. Man muss in sozialen Netzwerken auch nicht lange suchen, um solche Kommentare zu berichten über die Klimaaktivistin zu finden, wie diese.
Arme, kranke Luisa. Zu oft geimpft und jetzt verliert sie ihre Hirnsynapsen rasant. Ist sie schwanger oder ist das einfach nur Fett? Antidemokratin. Diese Frau ist der Inbegriff von Männerhass.
Aber natürlich trifft ein solcher Hass nicht nur Frauen. Der deutsche SPD-Politiker Karamba Diaby sitzt seit 2013 im Deutschen Bundestag. Der promovierte Chemiker und Geoökologe ist der erste schwarze, in Afrika geborene Bundestagsabgeordnete. Als schwarzer Politiker ist Diaby seit Jahren Hass und Hetze rechter Gruppen im Netz und im Alltag ausgesetzt. Bereits 2011 als Stadtrat stand Diaby wegen verschiedener Drohungen zeitweilig unter Personenschutz. Die NPD startete 2017 eine Online-Hetzkampagne gegen den Politiker. Diaby betonte damals im Interview mit der Deutschen Welle:
Angst ist wirklich das Letzte, was wir brauchen. Also ich werde mich nicht einschüchtern lassen in diese Tendenz, die momentan jetzt läuft.
Diesen Mut musste der Politiker auch in den folgenden Jahren immer wieder unter Beweis stellen. Im Mai 2023 legte ein Mann ein Feuer an seinem Bürgerbüro in Halle. Erst Anfang Juni 2024 nahm die Polizei in Halle Ermittlungen wegen einer Morddrohung gegen Diaby auf. Die Drohung hatte er selbst öffentlich gemacht. Dazu schrieb er, eine neue rote Linie sei überschritten. Er lasse sich aber nicht einschüchtern. Im Juli kündigte Diaby dann an, dass er nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren wird. Der 63-Jährige will mehr Zeit mit Familie, Freunden und seinem Kleingarten verbringen. Sein Verzicht habe keine politischen Gründe, so Diaby. Aber nicht nur Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, werden zur Zielscheibe. Auch du und ich könnten betroffen sein. Ein paar Beispiele. Die 15-jährige Amanda Todd aus dem kanadischen British Columbia wurde Opfer von Sextortion durch einen niederländischen Täter, der sie erpresste und intime Bilder von ihr verbreitete. Die Familie zog mehrfach um, Amanda wechselte immer wieder die Schule. Sie beging schließlich 2012 Selbstmord. Wenige Wochen vorher veröffentlichte sie noch ein Video, in dem sie selbstbeschriftete Schilder in die Kamera hält und von Belästigungen und Erpressungsversuchen eines anonymen Nutzers erzählt, der schließlich ihre Fotos bei Facebook verbreitet und gezielt an ihre Klassenkameraden geschickt hatte. Das Video wurde millionenfach angeschaut und brachte Amanda eine traurige Berühmtheit. Wie sich später herausstellte, war der Täter ein Mann Mitte 30 aus den Niederlanden. Er hatte nicht nur Amanda Todd, sondern auch zahlreiche andere Jugendliche weltweit erpresst. Er wurde 2017 zunächst in den Niederlanden zu 11 Jahren Haft verurteilt und später nach Kanada ausgeliefert, wo er 2022 ebenfalls schuldig gesprochen wurde. Amandas Mutter gründete nach dem Tod ihrer Tochter den Amanda Todd Legacy Fund. Die Stiftung setzt sich für die Aufklärung über Cybermobbing, Sextortion und psychische Gesundheit ein, unterstützt Jugendliche und ihre Familien, die unter Mobbing leiden, und fördert die Forschung zu den Auswirkungen von Cybermobbing und der Verbesserung digitaler Sicherheit. Auch der 20-jährige Tim Ribberink aus den Niederlanden wurde jahrelang online gemobbt. Die Niederländer nennen das Pesten. Die Opfer werden mit Worten quasi verseucht und können sich oft nicht dagegen wehren. Im November 2012 konnte Tim das offenbar nicht mehr ertragen und nahm sich das Leben. Der Fall löste eine nationale Debatte über Cybermobbing in den Niederlanden aus. Seit August 2015 sind alle Schulen in den Niederlanden gesetzlich verpflichtet, eine aktive Anti-Mobbing-Politik zu betreiben. Die Schulen müssen dafür einen Koordinator oder eine Koordinatorin benennen, die als Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern in Mobbingfällen fungiert. Die niederländische Regierung hat außerdem ein Programm für soziale Sicherheit in der Schule ins Leben gerufen, das Schulen bei der Entwicklung und Umsetzung von Anti-Mobbing-Maßnahmen unterstützt. Darüber hinaus gibt es Initiativen zur gezielten Förderung der digitalen Sicherheit und zur Bekämpfung von Cybermobbing, einschließlich Aufklärungskampagnen für die Kinder und Jugendlichen, deren Eltern und die Lehrkräfte. Es wurden Ressourcen und Helplines eingerichtet, um Opfern von Online-Mobbing Unterstützung zu bieten. Auch hier in Deutschland gibt es verschiedene Präventionsprogramme, speziell für junge Menschen, zum Beispiel von der Initiative Zeichen gegen Mobbing, der Online-Beratung YouPort oder der Nummer gegen Kummer. All diese Angebote verlinke ich natürlich in den Shownotes. Die Liste derer, die so sehr unter Hass gelitten haben, dass sie nicht mehr leben wollten, ist leider viel zu lang. Klar, gelästert und beleidigt wurde schon immer. Wer von uns hat nicht schon mal einen blöden Spruch auf dem Schulhof an den Kopf geknallt bekommen und wollte am liebsten im Boden versinken oder zumindest den Rest der Woche nicht mehr zur Schule gehen? Das Problem der digitalen Welt ist allerdings, dass die Kränkung nicht verhallt. Das Internet vergisst nichts. Verletzende Sprüche und Bilder bleiben oder tauchen nach Wochen, Monaten, Jahren wieder auf. Die Weltgesundheitsorganisation hat 2024 eine Untersuchung zu Mobbing und Gewalt unter Jugendlichen in 44 Ländern veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass sich der allgemeine Trend zu Mobbing in der Schule zwar seit 2018 nicht stark verändert hat, allerdings ist der Anteil an Beleidigungen online gewachsen. Etwa 15% der Jugendlichen haben laut der WHO-Studie Cybermobbing erlebt. Da gibt es auch nur minimale Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Etwa 12% der Jugendlichen gaben an, andere online gemobbt zu haben, wobei dabei der Anteil an Jungen um einiges höher ist als an Mädchen. Im Rahmen des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz wurde erst kürzlich die Studie »Lauter Hass, leiser Rückzug« veröffentlicht. Dafür wurden mehr als 3000 Internetnutzerinnen und Nutzer ab 16 Jahren in Deutschland zu ihren Erfahrungen befragt. Demnach wurde fast jede zweite Person schon einmal online beleidigt. Ein Viertel der Befragten wurde mit körperlicher Gewalt und 13% mit sexualisierter Gewalt konfrontiert. Besonders häufig betroffen sind nach eigenen Angaben Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund, junge Frauen und Menschen mit homosexueller oder bisexueller Orientierung. Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung, beteiligt sich seltener an Diskussionen und formuliert Beiträge bewusst vorsichtiger. Die Lösung für all diese Probleme haben die Hetzer bereits parat. Auch danach muss man bei Facebook nicht lange suchen.
Dann soll die Dame halt von FB verschwinden und nichts posten. So einfach ist das. Meta sollte der gesamten linksfaschistischen grünen Mischpoke die Accounts löschen. Damit würde er fast vollständig Desinformation, Hass und Hetze aus FB und anderen Meta-Plattformen entfernen. Nur ein toter Grüner ist ein guter Grüner, so haben die Amis zu den Indianern auch gesagt, kam auch von ganz oben, die Grünen sollten auch in Reservaten leben.
Klar. So einfach ist das. Dann seid halt nicht hier, wo wir euch beleidigen können und geht weg. Sagt nicht mehr eure Meinung in der Öffentlichkeit. verschwindet aus sozialen Netzwerken. Ich muss zugeben, dass auch ich schon mit dem Gedanken gespielt habe, mich aus den diversen sozialen Netzwerken abzumelden. Ich war vielleicht auch etwas naiv begeistert, als ich mich vor fast 20 Jahren bei Facebook angemeldet habe. Es gab mir eine Möglichkeit, am Leben all meiner auf der ganzen Welt verstreuten Freunde und Familie teilzuhaben. Und anfangs habe ich sie an meinem Leben auch teilhaben lassen. Aber spätestens seit der Corona-Pandemie bin ich kaum noch auf Facebook. Ich poste keine Bilder mehr aus meinem Alltag. Hin und wieder bekomme ich mal einen Link geschickt oder gehe zu Recherchezwecken wieder in meinen Account. Aber der Zauber ist dahin. Wenn ich auf Facebook Nachrichtenposts lese, vergeht mir beim Blick in die Kommentare die Lust auf Social Media. Ich habe das Gefühl, der Ton wird rauer. Und dieses Gefühl teile ich mit vielen Befragten der Studie Lauter Hass, leiser Rückzug. Eine Mehrheit empfindet, dass der Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat. Hasserfüllte Kommentare sind aber nur eine Art von digitaler Gewalt. Nicht zuletzt durch den Vormarsch generativer künstlicher Intelligenz, vor allem der Bildgeneratoren, gibt es immer mehr sogenannte Deepfakes. Bilder, die täuschend echt wirken, aber eben nicht echt sind. Vielleicht wisst ihr schon, dass ich noch einen zweiten Podcast für Heise Online moderiere, das KI-Update. Im Rahmen dieses Podcasts war vor einiger Zeit Annalena von Hodenberg zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation HateAid, die sich für Menschenrechte und gegen Gewalt im digitalen Raum einsetzt. Sie erzählt darin, dass sich so um 2020 herum die ersten Frauen an HateAid gewandt haben, die manipulierte Bilder von sich auf Social Media oder auf Porno-Plattformen entdeckt hatten.
Vor allen Dingen eben auch, weil auch in der psychosozialen Beratung, die wir ja auch machen, wir gesehen haben, wie massiv sozusagen die Beeinträchtigung für die Frauen war. Also was das für krasse emotionale und psychische Folgen auch für die hatte. Zum Teil auch berufliche Folgen, ne? Dass sie sich dann am Arbeitsplatz unter Druck gesetzt gefühlt haben, weil das eben im Kolleginnenkreis veröffentlicht wurde. Wir hatten Frauen, die ja Angstzustände hatten, die sich isoliert haben danach und die vor allen Dingen sie selbst und oftmals auch mit ihren Partnern zusammen wirklich darum gerungen haben, diese Deepfakes aus dem Internet wieder rauszubekommen. Also vor allen Dingen eben auch von diesen Porno-Webseiten. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass sich das unglaublich schnell verbreitet, dass auf den Porno-Plattformen, wir wussten erstmal gar nicht, wie sollen wir die überhaupt kontaktieren. Bis vor kurzem gab es überhaupt gar keine Meldewege. Also die Frauen waren sozusagen völlig irgendwie alleingelassen. Und dann, wenn sie dann mal die Porno-Plattform erreicht haben und das gemeldet haben, dann wurde vielleicht ein Bild entfernt. Aber im Prinzip nach 2 Tagen war das wieder da. Und ich erinnere mich an einen Fall. Es wurde dann immer mehr mit der Zeit. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo tatsächlich der Partner dieser Frau jeden Abend durch die Porno-Plattformen gescrollt ist, um Bilder seiner Frau zu finden. Jeden Abend, weil die natürlich auch nicht proaktiv löschen, sondern sie müssen halt diese Bilder finden und sie müssen die löschen. Und die spiegeln sich gegenseitig. Das heißt, wenn sie auf einer Plattform sind, sind sie potenziell auf den anderen Plattformen. Und was wir dann eben auch entdeckt haben, was in diesem Fall auch so war, das nannten sich die sogenannten so Slut-Exposer-Netzwerke. Es waren eben so frauenfeindliche Netzwerke, die immer wieder diese Bilder, sobald die auf den Plattformen veröffentlicht wurden, die schnell runtergeladen haben, um die dann wieder hochladen zu können, wenn die eben entfernt wurden. Das heißt, für viele Betroffene ist das immer noch ein riesengroßes Thema. Und man kann eigentlich gar nicht, also bis heute können wir denen auch nicht sagen, die Bilder sind jetzt weg. Sondern es gibt immer das Potenzial, dass in 2 Jahren, in 3 Jahren, wenn sie vielleicht an einem neuen Arbeitsplatz sind, wenn sie vielleicht einen neuen Partner kennengelernt haben, wenn sie in irgendeiner Situation plötzlich einfach diese Bilder wieder auftauchen, beziehungsweise einfach vielleicht die Person, die sowieso erstmal diese Bilder gemacht hat, Lust hat, neue Bilder zu erstellen und die eben wieder auf den Porno-Plattformen zu veröffentlichen.
Durch generative KI hat dieses Problem eine ganz neue Dimension bekommen, betont die HateAid-CEO. Früher war es noch aufwendig, Frauen in ein Video hinein zu manipulieren. Man brauchte viele Fotos und technisches Wissen. Inzwischen gibt es Apps, die mit KI Menschen quasi entkleiden, auf Knopfdruck.
Und warum ich auch das die ganze Zeit so ganz klar sage, dass es da um Frauen geht, ist, weil wir wissen aus Studien, dass eben über 95% der Inhalte der Deepfakes einfach von Frauen sind, die dem nicht zugestimmt haben. Das ist so. Und weil wir eben, man natürlich sich angucken kann, wenn sie auch im Netz suchen, wenn sie auf Pornoplattformen suchen, wie viel Deepfakes sie zum Beispiel von männlichen Politikern finden, dann ja, finde ich da irgendwie so einen Beitrag und das war's. Und wenn ich jetzt unsere Außenministerin angucke zum Beispiel, von der ich wirklich massenhaft Deepfakes finde, wenn ich die Kommissionspräsidentin angucke, wenn ich Frau Swift angucke, eigentlich fast alle bekannten Schauspielerinnen, aber wie gesagt, in der Beratung auch bekannte Journalistinnen, die ebenso diskreditiert werden und wo das bei ihren männlichen Kollegen einfach nicht vorkommt, dann ist relativ schnell klar, es geht hier ganz klar darum, sozusagen Frauen eben aus bestimmten Räumen, aus bestimmten Rollen zu drängen und sie eben still zu machen, zum Schweigen zu bringen.
Solche Porno-Deepfakes sind für die Betroffenen schrecklich. Doch über die persönlichen Schicksale hinaus stellen Deepfakes eine Gefahr für unsere Demokratie dar. Für Annalena von Hodenberg ist ganz klar, wenn Frauen sich aus dem öffentlichen Diskurs aus Angst zurückziehen, wenn Menschen ihren eigenen Augen nicht mehr trauen können, dann schadet das unserer Gesellschaft. Nicht nur im Privaten, sondern eben auch politisch.
Wenn damit versucht wird, Wahlen zu beeinflussen, ist das sozusagen das eine. Und das ist schon schlimm genug. Also das ist etwas, was unsere Wahlkämpfe bestimmen wird, weil es eben so leicht zugänglich sein wird. Und das zweite ist, dass eben Menschen nicht mehr in der Lage sein werden, irgendwann, dass Menschen anfangen, alles anzuzweifeln. Und dass es dann nicht mehr eine Sicherheit gibt, was sind eigentlich noch gesicherte Informationen und welche sind keine. Und die Angriffe, die ich jetzt irgendwie bekomme, wo kommen die eigentlich überhaupt her? Wie ist das eigentlich überhaupt einzuordnen? Oder sage ich jetzt eigentlich gar nichts mehr, weil ich weiß, es ist so leicht, mich mit einem Hassangriff zu überschütten, dass ich einfach mich dem überhaupt gar nicht mehr aussetzen kann. Das ist so wie, wenn Sie da jetzt so ein Turbo draufsetzen, auf die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren schon gesehen haben und die wir auch in den letzten Jahren ja, vor der wir schon gewarnt haben und die wir schon thematisiert haben, da setzt jetzt halt die Technik nochmal was drauf. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass wir anfangen, dass wir das regulieren. Also, dass wir ganz klar sozusagen innerhalb des Designs dieser Produkte Grenzen setzen, damit die eben nicht so missbraucht werden und wir eben nicht in diesen völligen Glaubwürdigkeitsverfall eigentlich kommen, wo wir dann als demokratische Gesellschaft eigentlich nicht mehr funktionieren können.
Im Dezember 2024 hat das Bundesjustizministerium einen ersten Entwurf zum Gesetz gegen digitale Gewalt veröffentlicht. Es soll Betroffenen erleichtern, vor Gericht gegen digitale Angriffe vorzugehen. Es war aber schon im Dezember klar, dass dieser Gesetzentwurf vor der Bundestagswahl nicht mehr in den Bundestag eingebracht werden würde. Trotzdem war die Initiative wichtig, findet auch HateAid. Und die Organisation fordert den zukünftigen Gesetzgeber dringend auf, den Entwurf aufzugreifen, inhaltlich nachzubessern und noch in diesem Jahr zügig zu verabschieden. In der Europäischen Union greift seit gut einem Jahr der Digital Services Act. Je nach Größe einer Plattform gelten abgestufte Regelungen. Die wichtigste: Wer Inhalte Dritter auf seiner Plattform bereitstellt, muss einen leicht erreichbaren Meldeweg anbieten. Beschwert sich ein Kunde über Inhalte Dritter, muss der Betreiber selbst den Inhalt prüfen und entscheiden, ob es sich um einen Rechtsverstoß handeln könnte. Gegebenenfalls muss er die Inhalte in der EU sperren. Damit er aber nicht einfach alle gemeldeten Inhalte löscht, um die Beschwerde los zu sein, muss er ermöglichen, dass sich betroffene Nutzer wehren können. Allerdings betonte mein Kollege Holger Bleich vom CT-Magazin in der Heise-Show.
Also eine Sache ist mir immer wieder aufgefallen. Die Kommission selbst hat immer davon gesprochen, dass es ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet ist. Das wurde ja beim NetzDG auch immer wieder gesagt. Aber, also zumindest nach deutschem Recht, und deswegen ist das auch immer beim NetzDG ein bisschen durcheinander geraten. Man muss nochmal klarstellen, weil ja auch gesagt wurde, das ist jetzt so eine Art Selbstzensurgesetz. Ne? Man muss nochmal klarstellen, Hass, auch wenn das oft anders dargestellt wird, ist in Deutschland erstmal eine Meinung. Ne? Also ganz klar gesagt. Und wenn sich diese Meinung im erlaubten Äußerungsrecht bewegt, das heißt, wenn sie keine Persönlichkeitsrechte verletzt, wenn es keine Volksverhetzung ist, wenn man niemanden anderen damit beleidigt, sondern nur allgemein seinem Hassausdruck verleiht, sagen wir es mal so, dann ist das keineswegs illegal und ist auch vom DSA zum Beispiel nicht betroffen.
Wir müssen also immer bedenken, Hass ist legal. Wir dürfen unseren Hass auch ruhig äußern. Niemand kann und will uns das prinzipiell verbieten. Aber es gibt eben Grenzen, nämlich die Persönlichkeitsrechte. Und damit schließt sich der Kreis zu Renate Künasts Fall. Seit 10 Jahren klagt sie sich durch die Instanzen, weil sie grundsätzliche Entscheidungen zu diesen Grenzen erreichen will. Diesen langen Atem hat natürlich nicht jede. Künast wird von HateAid unterstützt. Und Künast und HateAid hoffen auf eine Grundsatzentscheidung vom Bundesgerichtshof. Aber momentan wartet der BGH noch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Dort wird gerade über eine Klage aus Rumänien verhandelt, die auch für den Fall Künast relevant sein könnte. Es kann also noch eine ganze Weile dauern, bis die Frage, wie umfangreich die Social-Media-Plattformen gegen solche falschen Zitate vorgehen müssen, endgültig beantwortet wird. Sollte der BGH die Entscheidung des Frankfurter Gerichts bestätigen, könnte ein neuer Standard für die Verantwortlichkeit von Plattformen gesetzt werden. In der nächsten Folge erzähle ich euch die Geschichte von Sarah, einer jungen Frau, die gar nicht in der Öffentlichkeit steht, die einfach nur jemanden kennengelernt hat, von dem sie dachte, er sei ihr Freund. Als er ihr sagt, dass er sie liebt und sie diese Liebe nicht erwidert, wandelt sich seine Zuneigung in Hass, den er mit all seiner Zerstörungswut im Internet über Sarah ausgießt. Mehr dazu in 2 Wochen. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, würde es mich freuen, wenn ihr das tut, damit ihr immer informiert werdet, wenn die nächste Folge veröffentlicht wird. Bits und Böses ist ein Podcast von Heise Online. Er wird geschrieben und gesprochen von mir, Isabel Grünewald. Unterstützt wurde ich von HateAid. Produktion Marco Pauli. Marco war auch so nett und hat die Trollzitate vorgelesen. Musik Driven by Clockwork. Recherchen und Archiv Bob Andrews.